Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Sommerloch kündigt sich langsam an und wenn nicht gerade Christopher Nolan mit seiner Odyssee die Kinos auf der ganzen Welt füllen würde, wäre es gerade recht öde auf unseren Leinwänden. Deshalb blicken wir zu Beginn dieser Sendung auf den kleinen Bildschirm, auf eine ganz außergewöhnliche, komisch-absurde Miniserie aus Österreich, die gerade im ZDF zu sehen ist. Im Mittelpunkt dort eine Herde ziemlich frecher Schafe. Das Filmschaf, das hat gerade Konjunktur auf der großen Leinwand. Erst vor wenigen Wochen, da rächte eine Gruppe Schafe den Mord an ihrem Hirten Hugh Jackman in Glenkill, ein Schafskrimi. Matt Damon opfert ja gerade Schafe in die Odyssee, um einen Blick in den Hades zu erhaschen. Und Sean das Schaf spukt ab Oktober im Kino durchs Kürbisfeld. Aber die Schafe, die wir jetzt kennenlernen, aus der ZDF-ORF-Miniserie Sheep, die sind schon aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Sie sehen sich als Zentrum der Welt, als Urtier, als Speerspitze der Evolution. Hören wir mal rein in die Entstehung der Welt aus der Sicht dieser österreichischen Schafe.
Am Anfang war nix. Und dann auf einmal wir. Aus der Wiege der Schafheit haben wir einen ganzen Planeten bevölkert. Während andere Lebewesen den Widrigkeiten der Natur ausgesetzt sind, leben wir in steter Sicherheit. Wir haben den Menschen domestiziert und nach unseren Vorstellungen geformt. Und jetzt, am Ende, bleibt für uns nur mehr eins übrig.
Und diese eine Sache, was dieser wolligen Krone der Schöpfung übrig bleibt, das ist der heiß ersehnte Ruhestand auf dem sagenumwobenen Hof Obermoser, wo die Schafe über ihre Work-Life-Balance nachdenken wollen. Nur einer, der junge Widder Oliver, der hat etwas dagegen.
Und habt ihr schon überlegt, wie ihr euch beim Obermoser selbst entfalten wollt?
Also ich möchte mich voll gut selbst entfalten.
Ich mach vorher nur ein bisschen Pause. Aber dann tue ich mich auch extrem selbst entfalten.
Ich würde mich ja eher mehr so selbst verwirklichen wollen.
Wie soll sich ein Schaf bitte selbst verwirklichen? Ihr werdet beim Obermoser genau dasselbe machen, was ihr jetzt auch schon immer macht. Fressen und schlafen.
Was ist denn mit dem los?
Der ist nur angefressen, weil er wieder nicht mit darf zum Obermoser, wo wir uns selbst entfalten.
Solche Trottel.
Gell, Oliver.
Ja, Oliver ist nicht nur negativ, er spürt, dass das Schicksal der Schafe beim Obermoser vielleicht nicht ganz so toll ist, wie alle meinen. Und genau daraus entwickelt das junge österreichische Regieduo Leni Gruber und Alex Reinberg einen, wie ich fand, hochsympathischen Blick auf menschliche Schwächen und tierischen Widerstand. Vor der Sendung konnte ich mit den beiden sprechen und wollte von ihnen wissen, von allen Nutztieren dieser Welt. Wieso haben Sie sich ausgerechnet für Schafe entschieden?
Der Alex hat eine sehr schöne und auch bewegende Geschichte aus seiner Kindheit, die uns inspiriert hat für diese Serie.
Ich bin mit meinen Eltern öfters in die Steiermark gefahren als Kind. Das ist so im südlichen Österreich. Und einen Sommer lang, wir hatten dort Freunde, die Bauern waren, und einen Sommer lang durfte ich ein Flaschenlamm betreuen. Das heißt, ein paar Wochen lang konnte ich dem quasi die Milch geben. Und nächstes Jahr sind wir wieder dorthin gefahren und wir sitzen dort, die hatten auch so eine kleine Gastwirtschaft dabei und essen gerade und ich frage, wie es so dem Toni geht. Das war dieses Flaschenlamm und dann war betretenes Schweigen im Raum und die Erwachsenen sind so langsam irgendwie aus dem Zimmer gegangen und ich habe so auf dieses Lammkotelett geblickt auf meinem Teller und habe gewusst, aha, okay, so ist es also mit dem Fleischkonsum. Und ja, dann kam die Produktionsfirma auf uns zu und hat gefragt, ob wir eine Idee hätten fürs kleine Fernsehspiel. Da gibt es quasi so ein Format, so Miniserien. Und ich habe der Leni dann diese Idee erzählt und sie hat laut losgelacht. Und wir haben uns aber nie im Leben gedacht, dass das irgendjemand mit uns machen wird.
Ich fragte mich dann auch beim Sehen der Serie, dass das Schaf absurderweise popkulturell so aufgeladen ist, glaube ich, zurzeit wie kaum ein anderes Tier. Also Shaun das Schaf, die Schafskrimis, die gerade wieder verfilmt worden sind. Aber auch so diese ganzen Alltagskonnotationen, das Opferlamm, das schwarze Schaf, die Schlafschafe, die wir zählen zum Einschlafen. Ich habe mich gefragt beim Schreiben, diese Überfrachtung an Metaphern, ist das ein Geschenk für euch gewesen oder auch ein Problem?
Also ich würde sagen, es war ein Geschenk tatsächlich, weil mit Schafen oder Tieren zu drehen ist eine große Herausforderung, weil sie ja auch keine Mimik haben und es tut dem Ganzen ganz gut, dass da viele Aufladungen sind, weil man dann auch mit Klischees spielen kann, weil man die wieder brechen kann und man so da ein bisschen dagegen arbeiten kann, dass quasi die Schafe vielleicht nicht so ausdrucksstark sind.
Es ist ja keine National Geographic-Serie, also die Serienschafe, die leben in einer Art Wellness-Wahn. Es geht um Selbstentfaltung, um therapeutisches Sprechen, es gibt einen Meditationsaltar. Wer wird da eigentlich porträtiert? Schafe sind es ja, glaube ich, nicht. Es sind ja eher wir Menschen, oder?
Ja, ich glaube, es war schon sehr wichtig, dass, auch wenn es eine Serie ist, die quasi vermeintlich um Tiere geht, es eigentlich eine Serie ist, die sich sehr stark auch um uns dreht, um uns Menschen, um unsere Gesellschaft, um wie wir miteinander umgehen und auch, was es heißt, ein Teil von etwas zu sein. Das ist ja auch die Hauptfigur Oliver, ist am Anfang ein sehr zynisches, misanthropisches Schaf und lernt so auf der Reise, auf die es sich dann begibt, eigentlich wie wichtig ihm das Miteinander und die Herde ist. Und das ist was, was, glaube ich, auch in Zeiten wie diesen vielleicht uns Menschen manchmal ganz gut tut, ja.
Es geht ja auch um Konsumkritik, Massentierhaltung, Spätkapitalismus. Aber was ich sehr erfrischend fand, ich hatte es hier nicht mit so einer Thesenserie zu tun. Es spielt irgendwie alles eine Rolle, auch vielleicht so Abdriften in Verschwörungsmilieus. Bei Oliver das Zweiflerlamm, das da irgendwie sich gar nicht so richtig durchsetzen kann mit seiner Idee von Wahrheit. Ich frage nochmal, also diese Themen anzuschneiden, wie gesagt, Massentierhaltung. War das für Sie zentral oder ging es da wirklich um die Unterhaltung, um die Komödie, um eine Satire?
Ich glaube, es waren schon sehr wichtig, prinzipiell. Aber was im Alex und mir beim Geschichtenerzählen auch immer wichtig ist, dass wir das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger machen. Und was irgendwie ganz toll war auch, wenn man mit Schafen arbeitet oder wenn man Geschichte über Schafe erzählt, ist, dass das per se irgendwo eine Distanz auch schafft, die es vielleicht dem Zuschauer annehmbarer macht, über solche Dinge zu sprechen. Und das ist der Weg, den wir dann gewählt haben, solche Dinge auch zu verhandeln. Genau.
Ich glaube, es ergibt sich auch ganz natürlich, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten das wirklich voll ernst nehmen. Also natürlich ist es Comedy, aber das Schicksal dieser Wesen, dieser Schafe, ist in dieser Serie eigentlich wirklich, also es ist ein horrendes so. Die kommen drauf, sie werden gegessen. Ihr ganze Herde wird im Endeffekt quasi ausgelöscht. So, ne? Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann ergeben sich quasi diese Thematiken von ganz allein und dann wirkt es auch nicht so oberflächlich draufgepropft, weil dann ergibt sich das aus den Figuren heraus. Und darum, glaube ich, kommt es dann auch irgendwie natürlicher daher. So, ja?
Die Serie wird ja dann auch zu einer, ja, zu einem Film, kann man sagen, über Widerstand der Tiere. Da denkt man sofort an George Orwell, Animal Farm. War das eine offensichtliche Referenz? Und würde ja auch zeigen, dass das Thema immer irgendwie aktuell ist, oder?
Ich muss gestehen, ich habe George Orwell Animal Farm nie gelesen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
In der Schule, ja. Also ich glaube, auch der George Orwell, ohne uns, dass wir uns jetzt mit dem vergleichen wollen, ist ja auch quasi auf irgendwas gestoßen, warum er das formal so gestaltet hat irgendwie so. Und ich glaube, auch wir haben diesen Mehrwert darin erkannt, warum er das so erzählt quasi. Auch, dass man die Menschen ausspart, dass man ganz in der Perspektive der Tiere bleibt und so.
Ja, kommen wir doch zu den Menschen, zu der Bauernfamilie. Die gibt es ja schon, die murmeln unverständlich, meistens sehen wir sie auch nicht ganz. War das dann auch so eine konsequente Entscheidung zu sagen, die Sicht der Schafe dominiert auch die Sicht auf die Menschen in der Serie?
Das war eigentlich von Anfang an Konzept, weil wir ja gewusst haben, quasi wenn du als Mensch einem Schaf ins Gesicht schaust, kannst du da jetzt nicht so stark die Emotionen rauslesen. Wenn du jetzt als Mensch einem Menschen ins Gesicht schaust, ist das viel eher so. Das heißt, die Gefahr quasi für uns als Machende dass sich ZuseherInnen viel mehr mit den Menschen identifizieren als mit den Schafen. Das war uns irgendwie von Anfang an klar und darum haben wir das Gefühl gehabt, es ist wichtig, diese Menschen zu verfremden. Das heißt, man, wie Sie eh schon gesagt haben, man versteht die nicht. Die Augen sind meistens von der Bildkante abgeschnitten oder sie sind silhouettig, sodass man sie eigentlich wirklich nie so als Menschen irgendwie wahrnehmen kann. So, ja.
Und trotzdem haben die auch ihre Probleme, die Menschen, mit so einer, ich fand, bizarren Markus-Lanz-Sucht, die sich da so durchzieht.
Ja, wir wollten sie trotzdem auch ernst nehmen, die Menschen in ihren Problemen, auch wenn wir ihnen viel weniger nah sind als den Schafen. Und haben da diesen Konflikt gefunden, dass die Bäuerin sehr viel Zeit vorm Fernseher verbringt und sehr wenig Zeit mit ihrem Ehemann. Genau, das ist so eine Side-Story am Rande.
Ja, also auch nochmal großes Dank an Markus Lanz, der sich quasi hergegeben hat für das. Damit haben wir auch nicht gerechnet und wir waren sehr happy, dass das dann so geklappt hat.
Ich glaube, als Südtiroler liegt ihm auch die Landwelt irgendwie, glaube ich, sehr nahe. Stichwort Landwelt und Stichwort Arbeiten mit Tieren, das kam ja immer wieder durch. Ich glaube, es war Alfred Hitchcock, der gesagt hat, mit Tieren und mit Kindern arbeiten ist immer das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wie arbeitet man jetzt aber mit so einer Schafsherde? Gibt es da Profi-Filmschafe wie bei Hunden und anderen Tieren? Oder ist das mehr so eine Streichelzooeinheit gewesen?
Wir hatten riesiges Glück mit der Tiertrainerin, der Katja Havlicek. Die hatte quasi fast sämtliche Hauptschafe, also die größten Sprechrollen hatten, hatte die als Flaschenlämmer schon bekommen, so. Ja, also wenn die von der Mutter verstoßen werden, weil sie quasi zu viele Lämmer kriegen, dann hatte die Möglichkeit, die quasi zu kriegen und die waren sehr an die Katja gewöhnt. Das heißt, wenn die Katja irgendwo hingegangen ist, sind die ihr nachgegangen. Wenn die Katja hinter der Kamera hin und her gegangen ist, konnte man so die Blicke leiten. Und das war unumgänglich für uns, damit wir das überhaupt umsetzen. Und so die größere Herde an Schafen, die ja dann trotzdem immer wieder so kleine Sprechrollen hat, das war eine Therapieschafherde, nennt man das, aus Niederösterreich. Da gab's also die Eva, das ist quasi die Schafmama von diesen Tieren, die hatte so eine Herde, wo man quasi hinkommen kann, können quasi Schulklassen hinkommen und sich quasi mit den Tieren dort begegnen und so. Und die waren den Menschen auch schon sehr gewohnt, sonst glaube ich, hätte man das nie im Leben irgendwie so hingekriegt, ja.
Die menschlichen Stimmen zu diesen Schafen kommen wirklich von einem Who is Who, vor allem österreichischer, aber auch deutscher Darstellerinnen und Darsteller. Insgesamt 18 Schauspielerinnen und Schauspieler, glaube ich, falls ich nicht falsch gezählt habe. Im Schafspelz könnte man sagen, die da auftreten. Birgit Minichmayr, Jelle Haase, Merlin Sandmayr, nur ein paar. Wie probt man eigentlich mit diesen Darstellerinnen und Darstellern, die dann später vierbeinig und wollig quasi so mit starrer Mimik zu sehen sind?
Also Zeit zum Proben hatten wir tatsächlich gar nicht. Und man muss ja auch sagen, das sind ja auch alles Vollprofis. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie sich im Vorfeld zusammensetzt und ein bisschen über die Figur spricht und dann eine gemeinsame Idee zu dieser Figur entwickelt, damit man irgendwie dieser Rolle und diesem Charakter auch irgendwie gerecht wird. Und da haben auch die Darstellenden extrem viel mitgestaltet und noch voll viel reingebracht. Also kann mich erinnern an das erste Gespräch mit der Jelle Haase und sie hat gesagt, hey, ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Figur, die Jolene, die könnte so in so eine Richtung gehen von der Dory, von Findet Nemo. Und wir haben gesagt, ja geil, also diese Craziness und das war auch, die haben da richtig mitgestaltet und haben die dann zum Leben erweckt.
Die meisten Schafe sprechen ja breites Österreichisch. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen konkreteren Dialekt gibt, ob das Niederösterreichisch ist oder so. Nur Oliver spricht eben dieses Hochdeutsch. Ist das eine bewusste Gemeinheit gegenüber den Österreichern oder gegenüber den Deutschen?
Vielleicht beides. Nein, also es ist ja so, dass wir hatten wirklich riesiges Glück, dass das ZDF da zugesagt hat. Und wir sind denen unendlich dankbar, weil wir nicht damit gerechnet haben. Also von Anfang an haben wir uns gedacht, das ist eine Idee, die uns wirklich gut gefällt, aber nie im Leben wird das jemand machen. So. Und dann hat sich die Redaktion vom kleinen Fernsehspiel vom ZDF da draufgesetzt und hat gesagt, wir wollen genau das machen. Und wir als ÖsterreicherInnen sprechen halt selbst auch Österreichisch. So. Aber man muss natürlich irgendwie auch für den breiteren Sprachraum, deutschen Sprachraum irgendwie Kompromisse machen. Und so war es, ich finde, vom ZDF eh schon ein sehr großer Kompromiss, weil es war quasi Merlin Sandmayr und Jelle Haase. Und sonst durfte man da sehr stark im Dialekt bleiben. Genau, und wir sind eigentlich ganz happy mit der Mischung so, aber verstehen natürlich, dass es sowohl als auch wirken kann, ja.
Es ist ja auch interpretativ interessant, weil das Schaf, das Hochdeutsch spricht, sieht die Wahrheit, während die anderen sich quasi auf die Wellness-Oase beim Metzger freuen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Serie jetzt neben auch dem Schauplatz, der Stall und so nah an den Schafen zu sein, es ist ja auch so eine wilde Mischung an Filmgenres. Es gibt einen Drogentrip im Wald, es gibt eine italienische Sitcom-Einlage, Blair Witch Project-Zitate, Heist-Elemente, also ein Spiel mit Genres und visuellen Zugängen. Wieso war Ihnen das wichtig?
Ich glaube, wir haben so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Also wenn du mit Schafen drehst, du kannst im Vergleich zu wenn du mit Menschen drehst, relativ wenig machen so. Im besten Fall können die von A nach B gehen, im besten Fall kannst du die Blicke leiten, aber selbst dein Auftritt, quasi das kommt herein und bleibt dann irgendwie im Türrahmen stehen, ist schon sehr schwierig so. Und gleichzeitig wollten wir aber emotional diese großen Bögen irgendwie schaffen so. Und dann kommt man sehr schnell irgendwie in kreative Denkmuster hinein, wo man das Ganze eigentlich sehr breit denken muss und sich überlegen muss, wie kann ich jetzt quasi das, was ich mit Menschen easy umsetzen könnte, mit einem Schaf umsetzen. Und da spielt man dann leicht mit Genres oder mit Filmklischees, weil die einfach schon so aufgeladen sind emotional und weil die dann das mitbringen, was die Szene vielleicht bräuchte, was man aber jetzt nur mit Tieren und quasi mit dem Produktionsvolumen, das wir gehabt haben, sehr schwer umsetzen könnte sonst so.
Sie beide als Duo, als Kreativduo, kennen sich schon länger. Sie haben zwei Kurzfilme zusammen gemacht, jetzt die erste Miniserie. Wer von Ihnen ist eigentlich das Leitschaf und wer das Zweiflerschaf beim Arbeiten?
Natürlich hat jeder Stärken und Schwächen und es gibt unterschiedliche Aufgabenbereiche, die wir uns aufteilen. Aber im Endeffekt sitzen wir eigentlich jeden Tag beieinander und gehen alles miteinander durch. Also es bleibt trotz allem immer ein Ping-Pong und mal leitet der andere, mal wieder der andere. Also ja, ich glaube, wir versuchen nicht so stark in solchen Rollen zu denken.
Man kann auch zu zweit eine sehr gute Herde sein, würde ich sagen.
Alex Reinberg und Leni Gruber waren das kreative Duo hinter der ZDF-ORF-Miniserie Schieb. 5 Folgen sind derzeit zu sehen in der ZDF-Mediathek. Ein Esstisch, 4 Stühle, eine Flasche Wein, mehr braucht es manchmal gar nicht, damit ein ganzes Leben plötzlich ins Rutschen gerät. Joe und Angela sind seit 15 Jahren verheiratet, sie reden viel, aber nicht mehr so richtig miteinander. Und als Angela dann spontan noch die neuen Nachbarn von oben zum Abendessen einlädt, wirkt das erstmal wie ein harmloser Versuch, den Alltag aufzufrischen. Doch die Nachbarn, die dann kommen, bringen keine Gastgeschenke mit, sondern eher eine völlig andere Vorstellung davon, wie man liebt und wie ehrlich man dabei sein darf.
Was ist das?
Ein Teppich.
Hast du den Teppich gekauft, weil die Nachbarn kommen?
Du bist verrückt. Du kennst ja Pina und Hawk.
Das ist eher konfliktgeladen bei uns heute. Ich verstehe.
Wir lieben es, wenn Konflikte ausgetragen werden.
Und so wird aus diesem höflichen Smalltalk ein Abend, an dem am Ende alles auf den Tisch kommt. Liebe, Lust, gekränkte Eitelkeiten und die Frage, wann man eigentlich aufgehört hat, einander zuzuhören. The Invite heißt dieser Film, kommt Donnerstag in unsere Kinos. Gedreht wurde er von Olivia Wilde, die auch selber mitspielt und sich Stars wie Penelope Cruz, Edward Norton und Seth Rogen an den Tisch holt. Meine Kollegin Anna Wollner hat den Film gesehen und außerdem mit Olivia Wilde und Edward Norton gesprochen. Anna, wie gesagt, es ist ein Kammerspiel. Ein Film, der fast nur aus Gesprächen besteht. Also das klingt für mich sehr altmodisch, eher nach Theater und weniger nach Kino, oder?
Ja, ich finde so ein bisschen, dass Hollywood sich hier mal wieder etwas traut und etwas macht, was lange nicht passiert ist. Nämlich der Glaube daran, dass gute Dialoge im Publikum genauso fesseln können wie die nächste Explosion. Dabei ist der Ausgangspunkt eigentlich total banal und haben wir auch schon öfter gesehen im Kino. Joe und Angela, gespielt von Seth Rogen und Olivia Wilde, die sind seit 15 Jahren verheiratet, die reden ständig. Aber eigentlich nur noch aneinander vorbei, wenn sie miteinander reden. Und als Angela spontan die Nachbarn einlädt, scheint das zunächst wie so ein Versuch, ein bisschen Leben in den Alltag zu bringen. Doch mit Pina und Hawk, also mit Penelope Cruz und Edward Norton, zieht plötzlich so eine völlig andere Vorstellung von Partnerschaft in diese Wohnung ein, zumindest für das Dinner. Und aus höflichem Smalltalk wird dann relativ schnell ein Abend, an dem niemand mehr ausweichen kann. 4 Menschen, die unterschiedliche Vorstellungen von Nähe haben und plötzlich gezwungen sind, darüber zu sprechen.
Die Ausgangssituation erinnert wirklich so an Gottes Gemetzels von Roman Polanski. Auch da waren es ja 4 Leute an einem Tisch in einer Wohnung. Aber hier, meinst du, das trägt?
Ja, erstaunlich gut, weil Olivia Wilde den Raum oder diese Wohnung vielmehr nie als Einschränkung begreift. Also die Wohnung wird wirklich zu so einer Art Druckkessel. Mit jedem Glas Alkohol, es fließt sehr, sehr viel Tequila. Jeder unbedachten Bemerkung und auch jeder neu geöffneten Tür verschieben sich die Machtverhältnisse zwischen diesen vier Menschen. Dazu kommt dann auch eine ungewöhnliche Arbeitsweise, zumindest für Film. Denn Olivia Wilde hat den Film tatsächlich chronologisch gedreht und das war für Edward Norton eine völlig neue Erfahrung.
Shooting it in page order was a revelation.
Für mich war das tatsächlich eine Offenbarung. Nach 30 Jahren im Filmgeschäft hatte ich noch nie chronologisch gedreht. Wenn während einer Szene etwas Überraschendes passierte, konnten wir einfach weitermachen und diese Energie mitnehmen. Olivia hat uns außerdem ermutigt, unsere Figuren selbst weiterzuentwickeln. Jeder durfte Geheimnisse über seinen Charakter entwickeln, die die anderen Schauspieler vorher nicht kannten. Deshalb sind viele Reaktionen im Film vollkommen echt. Manche Lacher, manche Tränen, die entstehen genau in diesem Moment.
Ich finde, dass man diesem Film tatsächlich anmerkt, dass sich da wirklich was entwickeln durfte. Olivia Wilde beschreibt es selbst als eine Art Theaterexperiment mit langen Proben, viel Vertrauen, möglichst wenig Technik zwischen Schauspielern und Publikum.
Jetzt öffnet sich an diesem Abend hier ein gewisses Thema, über das ehrlich gesagt heute erstaunlich selten im Kino offen geredet wird, nämlich es geht ja weitestgehend um Sexualität in langen Beziehungen. Traut sich der Film deiner Meinung nach da wirklich an etwas ran oder ist das hier alles so ein Spiel mit Provokation?
Es ist provozierend und es bleibt natürlich auch alles sehr, sehr theoretisch. Also es ist gar nicht ein Film, der von Sex handelt, sondern eher von Kommunikation oder der fehlenden Kommunikation darüber. Die Nachbarn leben eine offene Beziehung. Das könnte ja leicht zum eigentlichen Skandal werden, aber Olivia Wilde, die interessiert sich für was anderes. Es geht darum, warum es einigen Paaren leichter fällt, mit Freunden und auch Fremden über ihre Wünsche zu sprechen, statt mit dem eigenen Partner. Und genau darin sieht sie das eigentliche Tabu.
I think what is taboo? Is people don't talk about sex.
Ich glaube, das eigentliche Tabu ist gar nicht Sex. Menschen sprechen ständig darüber, nur häufig nicht mit der Person, mit der sie tatsächlich Sex haben. Stattdessen reden sie mit Freunden oder Fremden und dadurch wissen viele Paare gar nicht, was sich der andere eigentlich wünscht oder was ihm fehlt.
Es geht gar nicht darum, welches Beziehungsmodell jetzt das Richtige ist. Es geht darum, warum Menschen irgendwann aufhören, neugierig aufeinander zu sein. Und deshalb ist für mich die Invite nie wirklich eine Provokation. Die offene Beziehung ist hier kein Selbstzweck, sondern wirklich ein Spiegel. Denn erst durch die Begegnung mit diesen Nachbarn erkennen Joe und Angela, wie sehr sie sich ja in ihren Routinen eingerichtet haben und wie viele unausgesprochene Enttäuschungen sich über die Jahre angesammelt haben. Und gerade weil Olivia Wilde diese Frage nie moralisch auflädt, sondern mit viel Humor erzählt, wird aus dieser vermeintlichen Beziehungskomödie tatsächlich ein ziemlich präziser Film über das Älterwerden als Paar.
Du sagst, der Film behandelt seine Themen jetzt nicht moralisch, urteilt auch nicht über seine Figuren. Gilt das auch für alle, die da am Tisch sitzen, auch für den Nachbarn, den Edward Norton zum Beispiel spielt? Also so wie du ihn, diesen Hawk, so heißt er ja am Anfang zumindest, beschreibst, klingt er ja fast verdächtig perfekt.
Ja, verdächtig perfekt und da weiß natürlich jeder geneigte Kinogänger, da muss noch was kommen und da kommt ja auch noch was. Aber deswegen ist er eigentlich, finde ich, fast die interessanteste Figur, weil er erst das komplette Gegenteil von Joe ist, gelassen, reflektiert, scheinbar wirklich ohne Eifersucht oder Unsicherheit, fast ein bisschen zu souverän, um wahr zu sein, zu sehr nach Drehbuch. Aber für Edward Norton war diese Überzeichnung Absicht, weil die Komödie, sagt er, nur funktioniert, wenn diese beiden Männer zunächst wie zwei völlig verschiedene Entwürfe von Männlichkeit wirken.
At the beginning of the film,
Hawk und Joe mussten am Anfang möglichst gegensätzlich sein. Daraus entsteht ein großer Teil des Humors. Mich interessiert aber immer das, was unter der Oberfläche liegt. Im Laufe des Films merkt man, dass Hawks radikale Ehrlichkeit nicht aus Perfektion entsteht, sondern aus schmerzhaften Erfahrungen. Ich liebe Figuren, die ein Geheimnis mit sich herumtragen. Erst wenn diese verborgene Ebene sichtbar wird, werden sie wirklich menschlich.
I love characters with a secret, you know? I think characters with a hidden depth.
Ja, der Film verschiebt permanent unseren Blick auf diese Figuren. Sympathien wechseln, Gewissheiten lösen sich auf. Es erinnert natürlich an klassische Theaterstücke. Du hast Roman Polanski mit Gott des Gemetzels gesagt. Jasmina Reza hat das ja ähnlich gemacht. Ein scheinbar harmloser Abend, der Schicht für Schicht freilegt, was jahrelang verdrängt wurde. Nur, dass Olivia Wilde eben keine bitterböse Abrechnung macht. Sie begegnet ihren Figuren, finde ich, mit erstaunlich viel Wärme. Und es ist wirklich ein Film, der sich bewusst gegen diesen Hollywood-Trend setzt. Also während die großen Studios ja vor allem im Sommer jetzt auf Marken und Franchises setzen, erzählt sie eine Geschichte über Menschen mittleren Alters, deren größte Krise darin besteht, dass sie einander nicht mehr zuhören.
Und wie verlässt man jetzt dieses filmische Abendessen? Ist da nur Ernüchterung oder auch vielleicht ein bisschen Hoffnung?
Nee, es ist auch Hoffnung. Also ich bin ein bisschen mit der Erkenntnis rausgegangen, dass Olivia Wilde ihr Publikum ernster nimmt, als das derzeit wirklich viele amerikanische Studioproduktionen tun. The Invite verlässt sich auf Dialoge, auf Schauspiele und auf Figuren, die nicht immer sympathisch sein müssen, um interessant zu sein. Ich fand das wirklich komisch, ich fand das auch unangenehm und trotzdem auch mit so einer erstaunlichen Zärtlichkeit der eigenen Figuren gegenüber. Und es ist auch ein Film, der nicht versucht, Beziehungen zu erklären oder Lösungen anzubieten, sondern er beobachtet einfach sehr genau, wie Menschen miteinander reden oder warum sie es im Falle von The Invite manchmal eben nicht tun.
Anna Wollner stellte uns The Invite vor. Der Film kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Liebe und Lust bei Pärchen, das ist nicht nur ein Thema im amerikanischen Kino zurzeit, wie gerade eben gehört zum Kinostart von The Invite. Auch die Franzosen haben einiges dazu zu sagen. Zum Beispiel in der groß angelegten Sommerkomödie mit dem, wie ich finde, etwas befremdlichen deutschen Titel Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust. Dabei greift der Film eine sehr deutsche Erfolgsgeschichte auf. Das bayerische Ehepaar Lenke entwickelte 2014 den Womanizer, einen Vibrator, der den Sextoy-Markt revolutionierte. Es war ein Millionenerfolg, der vielen Frauen half, einen Orgasmus zu bekommen. Denn Statistiken zufolge haben 30% aller Frauen auf der Welt noch keinen Orgasmus erlebt. In der Komödie Chérie, ich komme, ist Fanny eine von diesen Frauen, was sie nach 20 Jahren Ehe aber erst von einer Therapeutin erklärt bekommt.
Wann haben Sie das letzte Mal masturbiert?
Wie bitte?
Fanny, Sie brauchen sich doch nicht zu schämen. Sie müssen diese Muster durchbrechen. Wer kommen will, muss dran arbeiten. Am Kommen werden wir arbeiten. Lassen Sie Ihre Schuldgefühle los. Seien Sie neugierig auf Ihre eigene Intimität.
Okay.
Alle Männer masturbieren.
Ja.
Ist doch kein Problem, oder?
Nein.
Wir freuen uns für Sie.
Ja.
Sie freuen sich, oder?
Ja.
Ja, und jetzt geht es um Ihr Glück.
Natürlich.
Im Film führt das zu einer ganzen Reihe an ulkigen Missverständnissen. Besonders Fannys Ehemann Tom ist konsterniert und hinterfragt die ganzen Ehejahre, bis er auf die Idee kommt, seiner Frau einen Vibrator zu bauen.
Ein Spielzeug?
Ja.
Ist die beste Idee, die du seit langer Zeit hattest.
Ach komm.
Ja, im Ernst, der ganze Kram hier, das ist nichts und funktioniert nicht. Aber ich weiß, dass du was viel Besseres hinbekommst. Du brauchst nur Hilfe.
Hilfe?
Wenn du willst, bilden wir beide ein Team.
Mein Team wofür?
Na, du brauchst die Tipps einer Frau. Stimmt doch, oder? All die Sachen hier funktionieren nicht. Und ich habe das Gefühl, dass sich niemand wirklich dafür interessiert, was Frauen wollen und was ich brauche.
Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust läuft seit Donnerstag in unseren Kinos und ich konnte mit der Regisseurin Rem Kirici sprechen und konnte sie zuerst danach fragen, wie sie auf diese deutsche Erfolgsgeschichte gestoßen ist und wieso sie diese etwas andere Toy Story als französische Komödie verfilmen wollte.
Donc le, en fait le, le sujet du womanizer ne, l'idée originale ne vient pas de moi.
Die Idee kam gar nicht von mir. Ich wäre nie so mutig gewesen, einen Film über ein Sextoy zu machen. Der Stoff zum Womanizer wurde mir von Produzenten angeboten und ich habe erst einmal abgelehnt, sehr kategorisch sogar. Ich habe das Konzept nicht mal gelesen. Aber genau dieses kategorische Nein hat dann in mir gearbeitet. Warum eigentlich diese heftige Abwehr? Und da habe ich gemerkt, das rührt an etwas ganz tief in mir, an ein großes Schamgefühl. Und je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, worum es eigentlich geht. Nicht um ein Gerät, sondern darum, wie Frauen Lust empfinden, wie sie zum Orgasmus finden. Plötzlich ergab die Geschichte einen Sinn. Für mich steht die Lust im Vordergrund, die Frau und ihr Weg dorthin. Das Sextoy selbst kam erst in einem späteren Schritt dazu.
Ihr Film setzt ja bei einer Statistik an, einer konkreten Zahl, um genau zu sein. Rund 30% der Frauen weltweit erleben keinen Orgasmus. Ihre Hauptfigur Fanny entdeckt nach 20 Ehejahren, dass sie auch dazu gehört. Sie erzählen das jetzt als Komödie. Was kann denn der Humor bei einem so intimen Thema wie Orgasmus, was ein ernster Ton eines Dramas nicht kann?
Je pense que la comédie, c'est vraiment la clé de pouvoir à tout niveau dans la vie ouvrir.
Ich glaube, der Humor ist der Schlüssel zum ganzen Leben. Durch die Komödie kann man über die ernstesten Themen sprechen. Und hier reden wir ja über ein zutiefst feministisches Thema, die weibliche Lust. Mir war wichtig, dass der Film vereint. Ich wollte nicht nur Frauen ansprechen, sondern das größtmögliche Publikum. Männer, Paare, Familien. Genau das kann die Komödie. Alle in einen Saal holen und gemeinsam lachen lassen. Und vergessen wir nicht, in jeder guten Komödie steckt ein todernster Kern. Es geht immer um etwas Wichtiges. Am Ende geht es darum, eine Debatte anzustoßen, die Menschen einzuladen, endlich über weibliche Lust zu sprechen.
Wichtig ist ja zu sagen, wir haben es hier mit einem älteren Ehepaar zu tun, das erst eine Sprache finden muss für das, was beide suchen. Dabei müssten beide mit Ende 50 so die 68er-Generation sein, eine Generation, die wir ja assoziieren mit sexueller Offenheit. Kommt daher auch vielleicht der Humor des Films, dass jede Generation sich eine Sprache für Intimität neu erarbeiten muss?
Je crois pas que chaque génération doit avoir un langage propre, mais je suis convaincue que chaque génération doit mettre au centre la communication.
Nein, ich glaube eigentlich nicht, dass jede Generation ihre Sprache für Lust und Begehren neu erfinden muss. Was ich aber glaube, das Entscheidende ist immer die Kommunikation. Jeder Mensch muss seine eigenen Worte finden, das richtige Timing, um auszudrücken, was ihm wichtig ist. Denn ein Orgasmus, den erfinden immer zwei Menschen gemeinsam. Niemand, ob Frau oder Mann, in welchem Alter auch immer, darf erwarten, dass der andere errät, was man sich wünscht. Jeder muss lernen, seine Wünsche offen auszusprechen. So wie es das Paar in meinem Film lernen muss. Dass die beiden Ende 50 sind, hatte aber einen anderen Grund. Ich wollte eine Beziehung zeigen, die auf festem Boden steht. Zwei Menschen, die nicht ans Fremdgehen denken und nicht an Trennung, sondern die Hand in Hand an ihrer Liebe arbeiten. Mit großer Zärtlichkeit und einem gewissen Altruismus.
Faire ça main dans la main avec de l'amour et une envie de satisfaire l'autre et beaucoup d'altruisme aussi.
Auffällig ist ja, man sieht nichts Explizites, obwohl es die ganze Zeit um Körper und Lust und Sex geht. Ihr Film deutet vieles an. Nach welchem Prinzip haben Sie denn inszeniert, also über Lust erzählen, ohne ihr die Magie und das Geheimnis zu nehmen?
C'était en fait une volonté obligatoire.
Das war für mich vom ersten Moment an absolut klar. Ich wollte keine Nacktheit zeigen, auch weil ich als Regisseurin so einen Film nicht machen will. Ich wollte eine Komödie für die ganze Familie, in die auch Teenager mit ihren Eltern gehen können. Und ehrlich gesagt, das ist die viel größere künstlerische Herausforderung. Da steht ja ein Elefant im Raum, der Orgasmus. Und ich muss von ihm erzählen, ohne ihn vulgär und plump zu zeigen. Natürlich komme ich in so einem Film nicht drum herum, auch Sex und körperliche Liebe zu zeigen. Aber eines wusste ich sofort. Ich werde keine kreischende Frau zeigen. Das finde ich vollkommen uninteressant. Also habe ich eine Metapher gefunden. Welche verrate ich jetzt nicht. Ich lade das Publikum ein, sie im Kino selbst zu entdecken. Aber ich glaube, es ist mir dann doch gelungen, mit einer gewissen Eleganz über ein wichtiges Thema zu sprechen, ohne dass sich irgendjemand im Kino unwohl fühlt.
Und wie sah das am Set überhaupt aus? Also haben Sie da mit einer Intimitätskoordination gearbeitet? Und wenn ja, wie hat das die Arbeit verändert?
J'ai eu un coordinateur d'intimité et évidemment donc quand on voit mon cinéma.
Ja, ich hatte einen Intimitätscoach am Set, aber meine eigene Arbeit hat das eigentlich nicht verändert. Das liegt daran, dass ich selbst Schauspielerin bin. Ich stelle meine Darsteller und ihre Bedürfnisse immer ins Zentrum. Aber der Coach hat natürlich etwas für meine Schauspieler am Set verändert. Manche von ihnen fühlten sich freier. Andere wollten bestimmte Dinge mit dem Coach besprechen, statt mit mir. Diese dritte, neutrale Person am Set öffnet neue Kommunikationswege. Und solange ich am Ende entscheiden kann, habe ich kein Problem damit. Wie ich schon gesagt habe, der Schlüssel zu allem ist eben eine gute Kommunikation. Und weil ich selbst Schauspielerin bin und dazu noch eine ziemlich schambehaftete Frau, war mir wichtig, dass am Set immer ein sanfter, weicher Fluss herrscht.
les choses se faisaient de manière très fluide.
Wie ist eigentlich Ihre Erfahrung mit dem Publikum gewesen? Sie haben den Film ja schon in Frankreich gezeigt, touren jetzt damit durch Deutschland. Aber so Themen wie weibliche Lust, Menstruation, Wechseljahre, davon erzählt das Mainstream-Kino ja kaum. Das ist eher ein Stoff für den Arthouse-Film. Sehen Sie jetzt Ihren Film auch vielleicht als Teil einer Bewegung, die auch Leute zum Reden bringen kann?
En fait, j'ai été extrêmement, extrêmement touchée et surprise du retour du public, parce qu'en fait, il y a eu une bienveillance, et puis d'ailleurs, je vous le dis assez.
Ich war sehr berührt und auch überrascht, wie liebevoll das Publikum in Frankreich auf den Film reagiert hat. Frauen kamen zu mir, Männer, ganze Familien, und sie haben sich bedankt. Sie sagten, du hast uns geholfen, ins Gespräch zu kommen. Paare reden wieder miteinander. Eine Mutter erzählte mir, sie habe endlich einen Weg gefunden, das Thema mit ihrem Teenager-Sohn anzusprechen. Das ist das Schönste, was einem Film passieren kann. Wissen Sie, es ist mein vierter Spielfilm, aber der erste, bei dem ich spüre, ich kann einen Dialog anstoßen, etwas in den Menschen bewegen, das über das Lachen hinausgeht. Deshalb spiele ich auch selbst die Sexualtherapeutin im Film. Ich wollte das Publikum in dieser Rolle an die Hand nehmen, gleich am Anfang in diesem hellen, freundlichen Büro, in dem wir unsere Heldin kennenlernen. Nichts daran durfte vulgär sein. Ob andere Filme diesem folgen werden, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, dieser Film wird bleiben. Ich habe ihn mit größter Sensibilität und Authentizität gemacht. Und viel von seiner Magie verdanke ich meinen beiden Schauspielern, Alexandra Lamy und François Cluzet, die dieses Film-Ehepaar mit so viel Empathie und Menschlichkeit gespielt haben.
Regisseurin Rem Kerici sprach mit mir über ihre Komödie Chérie, ich komme, die Erfindung der Lust. Zu sehen ist der Film seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Der spanische Autorenfilmer Pedro Almodóvar hat neulich etwas gestanden. Er ist ein Vampir. Alle Künstler seien Vampire. Das sei kein Scherz, das war eine Antwort auf eine Interviewfrage, ob denn Künstler Vampire seien. Und er, für ihn, war da ein ganz klares Ja zu hören. Man müsse eben versuchen, vorsichtig zu sein, niemanden zu verletzen, hat er noch hinzugefügt. Was er genau damit meint, das führt er jetzt in seinem neuesten Film vor, Bitteres Fest, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Darin sehen wir einen Regisseur und Drehbuchautor namens Raoul bei der Arbeit zu. Ja, wobei Arbeit ist schon wieder sehr viel gesagt. Seit Ewigkeiten hat Raoul keinen Film mehr gedreht. Seit Ewigkeiten sitzt er an diesem einen Drehbuch. Und weil ihm selbst nichts mehr einfällt, tut er das, was Künstler vielleicht schon immer getan haben. Er bedient sich am Leben von anderen.
Elena wird mir nie verzeihen, dass ich dir erzählt habe.
Ich habe sie nicht weiter erzählt.
Du hast es in ein Drehbuch geschrieben. Ist das etwa nichts?
Aber du weißt, wie das ist mit der Fiktion.
Das hier ist keine Fiktion.
Autofiktion.
Ein Scheißdreck!
Ein Autor als Vampir, diesen parasitären Zug, den hat das Kino immer mal wieder in Szene gesetzt. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anke Lewicke im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, fangen wir bei diesem Raoul an, den wir gerade gehört haben. Wie zeigt Almodóvar diesen Mann? Also jetzt als Monster, als Vampir oder vielleicht doch eher als autofiktionales Selbstporträt von Almodóvar selbst?
Ich würde sagen, alles in allem. Und erst sehen wir ihn ja mal in einer sehr naheliegenden Perspektive. Wir sehen ihn am Schreibtisch, am Computer, wie er arbeitet. Und das so in einem typischen Setting von Almodóvar. Eine elegante Wohnung, die Blumenvasen sind farblich aufeinander abgestimmt. Und auch sein gelbes T-Shirt passt sich da gut an. Und ich finde es ganz interessant, Patrick, man sieht ja immer auch auf das Buchregal und da steht ein Buch über Renoir. Und Renoir ist ja nun Regisseur, der bedient sich eher des poetischen Realismus. Almodóvar ist sehr barock, aber beide sind ja so große Menschenfreunde. Aber den Regisseur, den wir kennenlernen, der ist alles andere als ein Menschenfreund. Und größtenteils sehen wir ja erstmal den Film, den er da gerade macht. Und da geht es eben um eine Regisseurin, die hat zwei Flops hingelegt, macht jetzt Werbefilme. Ihr Freund ist ein Feuerwehrmann. Wir spüren und er spürt auch, das ist bis jetzt langweilig, Tiefe und Dramatik fehlen. Und dann erzählt ihm eben die Assistentin, dass von einer Freundin der Sohn gestorben ist und auf einmal fließt es. Und diese Freundin ist natürlich wirklich total verärgert, das haben wir gerade gehört. Aber der Film nimmt an Fahrt auf. Sowohl der Film im Film als auch der Film.
Ja, also bei Almodóvar ist das jetzt kein neues Motiv. Also das Leben von Künstlern, vor allem er selber spiegelt sich drin. Der Raoul hat ja auch Rückenschmerzen. Also das ist, kennen wir alles von ihm selber. Das spiegelt Almodóvar sehr viel von seinem eigenen Leben. Und er ernährt sich ja dann letztendlich auch davon, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wir müssen ja auch uns nur seinen Film Leid und Herrlichkeit anschauen. Der ist ja sehr, sehr autobiografisch geprägt. Und da spielt Antonio Banderas eben so ein alter Ego, ein Regisseur in der Krise, der mit dem Alterwerden konfrontiert wird und der sich so rückblickend vampiristisch auch immer an seinem eigenen Leben bedient hat. Also Almodóvars Leben ist uns auf der Leinwand auch wirklich näher gekommen. Also sein Schwulsein, sein Begehren, seine Mutter. Und in diesem Film auf einmal sehen wir die Mutter, die zu ihm sagt, boah, jetzt guck nicht so dein Erzählergesicht, sondern hör mir tatsächlich zu. Also das ist so alles drin, das finde ich wirklich interessant. Und auch in diesem neuen Film ist diese Brutalität am Werk, wie dieser Raoul eben alle aussaugt. Und man guckt dann aber auch fasziniert dabei zu, was er gerade erzählt bekommen hat, sich in dem Film auch widerspiegelt. Und man fragt sich aber auch gleichzeitig, muss das vielleicht auch ein Künstler? Muss er parasitär sein? Raoul also verteidigt sich ja auch immer und sagt, ich brauche doch den Schmerz und das Leid. Also muss man unmenschlich sein, um dann gleichzeitig wieder menschlich zu werden?
Ja, ich glaube auch, dass das überhaupt so ein großes, allgemeines Thema ist, auch im Kino. Also vielleicht blicken wir an dieser Stelle mal, ausgehend von Almodóvar, zurück in die Filmgeschichte. Die ist ja voll von diesen Autoren, die sich am Leben anderer bereichern. Also ich habe mir jetzt vor der Sendung nochmal in Erinnerung gerufen, Wie in einem Spiegel von Ingmar Bergman. Das ist ja auch der Schriftsteller, der die Psychose seiner Tochter ausnutzt, um seine Schreibblockade zu überwinden. Oder Providence von Alain René, da ist ja dieser alkoholkranke Romancier, der in einer Nacht sich die gesamte Familie als Romanfiguren irgendwie auch so grausam verzerrt wieder als Fiktion widerspiegeln lässt. Welche Beispiele fallen dir ein, Anke, dieser schreibende, drehende, bedienende Künstler?
Ja, häufig ist ja der Ausgangspunkt immer eine Schreibblockade. Und ich glaube, das bekannteste Beispiel ist sicher Barton Fink von den Coen-Brüdern. Barton Fink, der Broadway-Schreiber, der auf einmal nach Hollywood gerufen wird, weil er soll so sein Barton Fink-Touch, also das Realistische, nach Hollywood bringen, Wrestler-Drama. Und der geht dann ja extra in so eine Absteige rein. Und die Schauwerte, die wir dort erleben, haben ja Filmgeschichte geschrieben. Die Tapete, die so schmatzend abfällt, das Bild mit der Frau im Meer. Und auf einmal hören wir das Meeresrauschen. Aber da gibt es den von John Goodman eben gespielten Nachbarn Johnny. Und den nimmt er sich ja dann so richtig als Objekt vor. Also dessen Leben in dieser Absteige, was der wohl arbeiten mag. Und man spürt richtig, und eben Charlie spürt es auch, dass dieser Barton Fink überhaupt nicht zuhört. Und hier finde ich es ganz interessant, verschwimmen dann ja auch die Ebenen zwischen Realität und Fiktion. Und das ist dann auch nochmal bei Swimmingpool von François Ozon so. Da haben wir ja eben Charlotte Rampling als Krimi-Autorin, der nichts mehr einfällt. Da kommt die junge Frau und die nimmt sie dann zum Objekt und guckt die Tagebücher an, beobachtet sie beim Sex. Aber irgendwann fragen wir uns, sind das nicht verdrängte Fantasien von ihr selbst, die sie auf diese junge Frau projiziert? Also ist diese junge Frau nur eine Illusion?
Ja, das ist interessant. Jetzt, wo du darüber gesprochen hast, ist der Zugriff des Autoren auf das Leben anderer ja auch heilsam, weil ich glaube, Jack Nicholson in The Shining hat ja auch eine Schreibblockade. Und weil er sich nicht eines anderen Lebens bedienen kann, greift er zur Axt und bringt alle um sich herum. Also es ist ja auch eine Befreiung, ja, ein Akt raus aus dieser Blockade. Anke, wie weit gehen eigentlich Regisseure tatsächlich im Leben und im Kino, um quasi das Leben anderer parasitär für sich und ihre Karriere zu benutzen?
Ich glaube, dass das grenzenlos ist. Und ich finde ja auch unsere Perspektive dabei ganz interessant, weil wir sind ja auch parasitär. Wir wollen ja gute Unterhaltung, wir wollen große Gefühle und alles. Also wollen wir doch auch, dass die Schreibblockade eben behoben wird, dass da was passiert. Und deshalb sind wir immer erstmal auf der Seite und müssen uns dann aber selbst fragen, geht der Autor hier nicht ein Stück zu weit? Dann, finde ich, kommt ja auch immer noch mal ganz interessant eine Spannung auf, weil das Opfer, in Anführungsstrichen, weiß es ja vielleicht, dass es beobachtet wird. Und da kommen dann ja immer überraschende Sachen. Also zum Beispiel wie John Goodman dann als Charlie bei Barton Fink, der ja eine ganz andere sehr brutale Identität in Wirklichkeit hat. Und ich finde dadurch, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die Regisseure den Figuren so ein Eigenleben dann auch geben, überschreiten sie vielleicht doch keine moralischen Grenzen, sondern gucken doch dem Leben eher bei der Arbeit zu. Und das finde ich dann eben auch wieder so spannend bei Almodóvar, dass zum Beispiel der Feuerwehrmann im Film, also der Geliebte, der arbeitet ja auch als Stripper. Mhm. Und das ist dann wieder so typisch Almodóvar. Das passt zu seinem großen Insgesamtbild, dass der Mensch sich so immer neu erfinden kann, alles Mögliche gleich sein. Also man muss, glaube ich, genau hingucken bei diesen Filmen.
Vor allem so als Oldschool-Stripper, was ihm, glaube ich, ganz wichtig ist in einem Stripclub und nicht, dass alles ins Online-Hafte verlagert wird. Der Künstler als Vampir, Anke Lewicke, hat uns erstmal Bitteres Fest von Pedro Almodóvar vorgestellt und dann einen kurzen Exkurs in dieses ewige Thema des Kinos, wie sich herausgestellt hat, geliefert. Vielen Dank, Anke.
Tschüss, Patrick.
Pedro Almodóvars Film Bitteres Fest kommt Donnerstag in unsere Kinos. Kommen wir zum Showdown in Hollywood. Diese Woche sah ja vieles danach aus, dass der Konzern Paramount Skydance endgültig sein grünes Licht bekommt, um das Filmstudio Warner Brothers zu übernehmen. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Erst stoppte eine Bundesrichterin vorläufig die Fusion der Medienkonzerne bis zum 17. August, um die Forderung der demokratisch regierten Bundesstaaten gegen den Vollzug der Übernahme zu entscheiden. Gestern Nacht wiederum stritt wieder Paramount Skydance auf die Bühne und sagt, die geplante Fusion wird von ihrer Seite aus bis in den nächsten Sommer ausgesetzt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige behaupten, so kaufe sich Skydance mehr Zeit, um die Übernahme vorzubereiten. Andere sehen darin einen Etappenerfolg der Gegner dieser Fusion. Auch die EU-Kommission sieht den Deal kritisch, kann aber wenig dagegen unternehmen und gab diese Woche grünes Licht mit einigen Auflagen. Christian Berndt über den Streit um eine Fusion, die ökonomische und politische Konsequenzen nicht nur für die USA, sondern auch für Europa haben könnte.
Welcome back. A major legal setback this morning for Paramount Skydance. A federal judge.
Als gewaltigen Rückschlag haben amerikanische Medien die kürzliche Entscheidung einer US-Bundesrichterin bezeichnet, die geplante Übernahme von Warner Brothers Discovery durch Paramount Skydance vorläufig zu stoppen. Gegen die Fusion hatten 12 US-Bundesstaaten geklagt, weil sie in dem geplanten Medienkonglomerat eine Wettbewerbsgefährdung sehen. Die Richterin stoppte die Fusion für zunächst 2 Wochen, weil die Bundesstaaten ernsthafte Fragen aufgeworfen hätten.
Es ist schon ein bisschen überraschend für mich, dass diese Richterin jetzt diese einstweilige Verfügung eingereicht hat. Es ist so, dass die USA nicht unbedingt was gegen große Fusionen hat, auch wenn die als Wettbewerbsverzerrer gesehen werden könnten.
Der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough vermutet, dass auch in diesem Fall die Fusion am Ende genehmigt wird. Anfang August will das Gericht entscheiden, ob die Sperre während des laufenden Kartellverfahrens bestehen bleibt. Aber die Einwände der Bundesstaaten findet Roxborough stichhaltig.
Im Kinobereich, die sind 2 große Studios, Paramount und Warner Brothers, zusammen haben die schon eine starke Marktposition. Im Kabelfernsehen ist es vielleicht noch stärker, weil die sind die stärksten Kabelfernsehanbieter in Amerika. Und zusammengelegt könnte man behaupten, dass die zu groß sind. Paramount argumentiert dagegen, dass Kabelfernsehen schwächelt. Man braucht eine viel größere Firma, um gegenüber den Streamern Netflix und Amazon sich zu behaupten.
Kritiker halten dagegen, dass es nach der Fusion weniger Wettbewerb geben und damit das Fernsehen weiter geschwächt werde. Dazu kommt die politische Dimension. Paramount-Chef David Ellison steht Trump nahe und zu Warner gehört der Nachrichtensender CNN. Ellison könnte CNN nach der Übernahme auf eine Trump-freundlichere Linie bringen, so wie er es bei der Übernahme des Senders CBS gemacht hat. Wohl auch deshalb klagen fast ausschließlich demokratisch regierte Bundesstaaten gegen die Fusion. Das republikanisch geführte Justizministerium dagegen hat den Deal längst durchgewunken, ganz ohne Auflagen. Anders die Europäische Kommission. Sie hat bei den Europageschäften von Paramount und Warner ein Wort mitzureden. Sie hat die Fusion jetzt genehmigt, allerdings mit Auflagen.
Das hat mich überhaupt nicht überrascht, obwohl im Kinobereich jetzt eine größere Studio entstehen wird. In Europa ist es nicht, ja, auf Sicht der Kommission wettbewerbsverzerrend. Das eher größere Problem liegt im Kabelfernsehenbereich oder im Streamingbereich, aber das ist für die EU nicht wirklich von Bedeutung, weil Paramount und Warner Brothers Fernsehoperationen in Europa sind eher überschaubar.
Anders sieht es in Großbritannien aus. Dort ist Paramount deutlich stärker im Fernsehmarkt vertreten. Die britische Regierung prüft ein Veto gegen die Fusion. Auch in Polen wächst die Sorge. Der Filmjournalist Daniel Okleszynski geht noch weiter. Er sieht in der Fusion eine Bedrohung für Polens Demokratie.
Der
liberale Fernsehsender TVN würde mit der Fusion zu Paramount Skydance gehören und damit möglicherweise seine politische Unabhängigkeit verlieren. Die frühere nationalkonservative Regierung wollte TVN die Lizenz entziehen, aber Drohungen der damaligen US-Regierung unter Trumps Vorgänger Biden verhinderten die Pläne. Die Entscheidung der EU-Kommission, die Fusion zu genehmigen, gefährde eine der wichtigsten liberalen Stimmen Polens, so Okleszynski. Er ist sehr gespannt, was die polnische Regierung tun wird. Die rechte Opposition feiert die mögliche Fusion bereits. Vor 2 Jahren verabschiedete die liberale Regierung Tusk eine Verordnung, die Rundfunkunternehmen vor feindlichen Übernahmen schützt. Das wäre jetzt eigentlich der Fall, findet Okleszynski. In Deutschland sind durch die geplante Fusion erstmal keine politischen Folgen zu befürchten, aber für die Kinos könnte sie Auswirkungen haben. Die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Dieser Zusammenschluss muss beinhalten, dass auch weiterhin die Titel, die Warner bis jetzt rausgebracht haben, dass sie wirklich Kinotitel sind und dass Warner auch weiterhin einer der größten finanziellen und Koproduktionspartner von deutschen großen Kinofilmen sind. Das ist die Frage, ob sie das machen.
Und die Kinos könnten durch den neu entstehenden Medienkonzern noch erpressbarer werden, etwa was die Kinofenster betrifft.
Bestimmte Auflagen hätte die EU mit Sicherheit geben können. Sie hat es jetzt nicht getan, was wir schade finden, außer was Universal angeht.
Die einzige Auflage der EU-Kommission ist, der Konzern müsste die Vertriebsgemeinschaft mit Universal Pictures in Europa auflösen. Aber dieser Tropfen auf dem heißen Stein wird die Sorgen in Europa vor der Fusion kaum zerstreuen.
Christian Berndt mit einem europäischen Blick auf den anstehenden Megadeal zwischen Paramount und Warner Brothers. Aber wir haben gehört, der Showdown um die Zukunft der amerikanischen Filmindustrie geht in die nächste Runde. Nochmal vielleicht, weil es dann doch so kompliziert ist zur Einordnung. Warner und Paramount setzen sich bis zum 4. Juni 2028 eine Frist für den Abschluss des Deals. Für den Fall, dass die Übernahme platzen sollte, sagte Paramount Warner eine Vertragsstrafe von 7 Milliarden US-Dollar zu. Wir bleiben noch dran an dieser Geschichte. Es ist zwar noch etwas hin, aber am Donnerstag, da hat Alberto Barbera, der künstlerische Direktor der Filmfestspiele von Venedig, das Programm der 83. Ausgabe bekannt gegeben. Im Wettbewerb um den Goldenen Löwen beim ältesten Filmfestival der Welt tritt auch ein deutscher Regie-Altmeister an, Werner Herzog mit seinem neuesten Spielfilm Bucking Fastard. Und das nachdem Cannes angeblich ihm einen Slot im Wettbewerb verwehrt hatte. Insgesamt konkurrieren 20 Filme und sie zeigen einmal mehr die Lieblingsmischung dieses Festivals. Autorenkino mit Hollywood-Starbesetzung. Zum Beispiel Martin McDonaghs Agentensatire Wild Horse 9, Florian Sellers Bunker mit dem Ehepaar Penelope Cruz und Javier Bardem oder eben Robert Pattinson als Investigativjournalist im Thriller Primetime. Ansonsten viel Italienisches, viel Kommerz und in den Nebenreihen sehr erfreulich österreichisch-deutsche Koproduktionen wie etwa Oase von Janis Lenz oder Eclipse von Manuel Watscher. Also alles wie immer am Lido, Stars noch und nöcher und Ehrenpreise natürlich für Alan Bernstein und George Clooney. Am Ende entscheidet Jurypräsidentin Maggie Gyllenhaal über die Preise. Los geht's ungewöhnlich spät dieses Jahr am 2. September. Und soweit unser Blick auf das Filmgeschehen in dieser Woche. Nächste Woche dann eine Sendung voller tierischer Filmstoffe. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Mein Name ist Patrick Wilinski.